dass die Verkäufe schon drastisch zurückgegangen sind. Trotzdem finde ich es aber auch einfach gerade total inspirierend und positiv. Und ich finde, das macht einen halt auch stolz, dass da ja gerade so eine totale Solidarität herrscht und die Leute, die lokalen Labels und Läden unterstützen und dass sich da ja auch gerade so eine Eigendynamik entwickelt und jetzt halt auch mit der Idee, Gutscheine zu kaufen, um halt dann erstmal den lokalen Unternehmen ja erstmal so ein bisschen jetzt Geld im Voraus zu geben. Also ich glaube, dass sich da zum Glück auch gerade total viel Positives entwickelt, was hoffentlich auch ganz, ganz vielen Labels und Stores ja jetzt so auch das die Existenz sichert und das Überleben, weil das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn die Krise vorbei ist und wir alle wieder rausgehen und es dann irgendwie eine Anzahl von Läden gar nicht mehr gibt, weil sie halt eben ja sich halt nicht so am Leben halten konnten.
Der Evao-Podcast über die Gründung einer Fashion-Plattform, die die Einzigartigkeit und das Besondere zurück in die Modewelt bringt. Die Gründerinnen Jacqueline und Elena wollen echte Brands mit tollen Geschichten, Produkten und Menschen. Begleitet sie in der spannenden Gründungsphase, in Gesprächen mit den Gründerinnen und Gründern der Brands und beim Philosophieren über Fashion, Trends und allem, was ihnen begegnet.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Evao. Wir sind heute zu dritt im Podcast und doch alle allein zu Hause. Aufgrund der Corona-Situation haben wir leider nicht das Vergnügen, zusammen aufzunehmen und sitzen hier jetzt. Ich sitze bei mir zu Hause im Schlafzimmer, um meinen Freund nicht zu stören. Elena, wo sitzt du?
Same.
Ich sitze auch im Schlafzimmer. Ja, und wir haben heute eine Brand zu Gast, beziehungsweise die Gründerin, und das ist Vivica von der Marke Archie. Vivica, wie sieht's bei dir aus? Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, auch von mir zu Hause. Ja, leider nicht persönlich bei euch, sehr, sehr schade. Genau, wie du gesagt hast, ich bin Vivica, komme ursprünglich aus Hamburg und habe jetzt im letzten November Archie gegründet. Ist eigentlich, also da steckt jetzt ganz gut so 5-6 Jahre schon Gedankenschmalz und Entwicklungsarbeit drin. Von daher ist das nicht erst seit November, aber seit November am Markt.
Sehr schön. Magst du kurz sagen, was Archie ist? Was macht ihr für Mode? Worum geht's? Was ist die Idee?
Also wir sind ein Slow-Fashion-Label, was inspiriert durch das Leben und die Kultur und die Spiritualität von indigenen Völkern eben Klamotten mit Geschichten entwickelt. Und das Ziel bei Archie ist es, Mode wieder mehr Bedeutung, Mode einen Sinn zu geben. Und das heißt eben, dass in jedem Teil, was wir entwickeln, eben eine ganz besondere Geschichte hintersteht. Wir haben zurzeit 4 verschiedene Pullover und da geht es eben zum Beispiel bei dem einen Design um Freundschaft zwischen Mensch und Tier und bei dem zweiten um Spiritualität und Glaube, und eben all diese Geschichten sind verankert in der peruanischen Kultur und in der Kultur der Inkas.
Wie kommst du auf Peru eigentlich?
Das war meine Gründungsgeschichte, dass ich vor 6 Jahren zu einem sozialen Projekt in Peru war. Und da ist eben die ganze Geschichte rund um Archie entstanden. Da habe ich in Arequipa, das ist die zweitgrößte Stadt Perus, in einem Projekt mit Kindern zusammengearbeitet und hatte da eben das Glück und ja auch die Ehre, die Community gut kennenzulernen, und bin da eben schon in Kontakt mit den ganz bunten und lebhaften Kleidungsstücken von den Peruanern gekommen und war damals halt eben schon so fasziniert von der Lebensfreude, die die Peruaner eben mit ihrer Kleidung ausdrücken, und konnte da halt eben schon relativ viel darüber lernen, aus welchen Gründen die Peruaner und halt auch die Inkas Textilien herstellen und hergestellt haben, weil kurz zum Hintergrund, damals im Inka-Reich eben Textilien viel mehr wert waren als Geld und damals eben auch als Mittel für den Handel benutzt wurden. Und von daher steckt da eben ganz, ganz viel Wert und ganz, ganz viel Spiritualität eben drin. Und da, und diese Geschichte ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Und als ich dann wieder zurück auch nach Hamburg gekommen bin und jetzt ja auch in letzter Zeit zum Glück sich total viel auch im Bereich Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit getan hat und wir als Konsumenten natürlich jetzt auch viel verstärkt darüber nachdenken, was kaufen wir, wo kommt das her, kann ich das eigentlich mit gutem Gewissen kaufen, dachte ich halt, dass das damals, was ich in Peru gelernt habe, jetzt eben ganz, ganz gut zu dem Zeitgeist passt und ja, eben dachte, da ist eine gute Verbindung und das trifft halt irgendwie den Zeitgeist und dann habe ich da jetzt vor gut anderthalb Jahren eben angefangen dran zu arbeiten und das Konzept zu schreiben und ja, das ist jetzt seit letzten November eben so in der Realität und konnte ich so in die Tat umsetzen und da denke ich halt eben, dass gerade auch bei Mode und das ist halt auch meine Hoffnung, weil ich finde, dass in anderen Bereichen sieht man das ja schon verstärkt an Nachhaltigkeit. Ich finde, das ist ja gerade im Transport und auch bei Lebensmitteln schon verstärkt und bei Mode kommt das jetzt ja auch mehr und mehr und da hoffe ich halt eben mit Archie eine Antwort darauf geben zu können, dass wir wieder mehr Bedeutung und Sinn eben in unseren Textilien haben können und somit halt auch unsere Textilien viel mehr unsere Klamotten erleben können.
Du hast gerade eben gesagt, dass in den Kleidungsstücken unterschiedliche Geschichten stecken. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erläutern? Also wie zeigt sich das in den Produkten?
Also unsere Produkte sind ja total voll mit Mustern und eben ganz farbenfroh und lebendig. Also das ist auch ein Wiedererkennungsmerkmal auch für die Zukunft von Archie, dass wir eben mit traditionellen Mustern und Symbolen arbeiten wollen oder die integrieren wollen. Und da seht ihr eben in zwei von unseren derzeitigen Pullovern das Symbol von dem Alpaka und das Symbol von den Bergen, von den peruanischen Anden. Und da halt eben schon die Verbindung ist, dass die Alpakas, die leben ja die leben in den Anden auf 3.000 bis 5.000 Metern Höhe, immer noch im natürlichen Lebensraum. Und da gibt es eben ganz schönes und inspirierendes Ritual, dass immer noch die indigenen Völker in Peru die Alpaka-Landwirte ihren Söhnen, so wenn die beim 6. oder 7. Geburtstag eben zwei Baby-Alpaka schenken und dann die Söhne von dort an sich um die Alpakas kümmern sollen und so halt eben Verantwortung lernen sollen, aber die Alpakas natürlich auch den zukünftigen Lebensunterhalt mit der Wolle sicherstellen. Und bei unseren anderen beiden Pullovern, da seht ihr die Pumas. Und die Pumas sind für die Inkas einer der drei heiligen Tiere und symbolisieren alles das, was es auf der Erde gibt. Und von daher wieder halt sehr viel mit Spiritualität verknüpft. Haben wir halt eben in allem, was wir machen, eine Geschichte, die halt eben total verankert ist in der Kultur. Das heißt, mit unseren Pullovern lernt man gleichzeitig auch über die Strickkünstler und über die Kultur von den Strickkünstlern in Peru.
Mhm. Mega, ich bin übrigens totaler Fan. Ich habe gerade auch einen Alpaka-Pullover an, allerdings aus Chile. Aus der Atacama-Wüste. Und mich würde mal interessieren, wie du deine Produzenten ausfindig gemacht hast und wie du da den Kontakt aufgebaut hast.
Ja, das ist eigentlich eine relativ, würde ich sagen, leider nicht so eine spannende Geschichte, weil ich die in der Tat über Google gefunden habe. Also wahrscheinlich merkt man mittlerweile, wie vernetzt unsere Welt ist. Ich habe da so, wie wir es auch in der Uni gelernt haben, echt mich einfach hingesetzt und Herstellungspartner in Peru einfach mal so ganz blöd bei Google eingegeben. Habe dann da eine Liste von, glaube ich, am Ende 10, 12 Herstellern gehabt und die einfach alle mal per E-Mail mit einem kurzen Anschreiben kontaktiert. Und dann sind am Ende drei auf mich zurückgekommen und eben auch jetzt meine jetzigen Herstellungspartner, Carlos und Claudia heißen die. Und das hat von Anfang an gematcht. Das ist ein Geschwisterpaar, die wohnen beide in Lima, also auch Peruaner. Und die haben eine sehr ähnliche Story oder ein sehr ähnliches Konzept. Die sind auch für 3 bis 4 Jahre durch ihr eigenes Land gereist, auf der Suche nach der besten Alpaka-Wolle, nach den indigenen Communities und einfach nach der besten Möglichkeit, wie sie eben die traditionelle Handwerkskunst in ihrem Land am Leben halten können, aber trotzdem eben zeitgemäße Mode machen können. Und das war ja schon sehr, sehr ähnlich mit Archie und von da daher ja, war das ja, so ein Glücks-Jackpot-Moment, würde ich sagen. Und als die beiden dann noch gesagt haben, dass sie Interesse haben, mit mir mal erste Prototypen zu erarbeiten, um auch mal zu gucken, wie das überhaupt geht. Peru, Hamburg ist jetzt ja auch eine Distanz, wie da überhaupt eine Partnerschaft ablaufen könnte. Und das hat sich dann so, ich glaube, über ja, knapp ein halbes Jahr hingezogen, bis ich dann am Ende halt echt 4 Pullover vor mir liegen hatte, mit denen ich ja mehr als happy war und mir eigentlich nie erträumen lassen konnte, dass ja ich das mal oder wir haben mit Peru so gut hinbekomme. Und dann war das halt echt so, dass ich dachte, okay, ich muss mich das jetzt trauen. Ich habe irgendwie die ganze Geschichte und diesen Traum für so viele Jahre gehabt. Und dann ja, war das halt dann so, wie es das eine ist dann zum anderen gekommen. Dann haben Carlos und Claudia gesagt, dass sie das mit mir gerne mit ihren Familien, mit den Communities zusammen produzieren möchten. Und dann ging das eigentlich alles schon los.
Mega schön, richtig cool. Und wie kommuniziert ihr auf Englisch? Also sprechen die beiden Englisch?
Genau, die beiden sprechen Englisch. Also ich kann ganz, ganz bisschen Spanisch. Das habe ich in meinem sozialen Projekt gelernt. Da habe ich aber blöderweise nur mit Kindergartenkindern zusammengearbeitet. Von daher ist mein Spanisch echt basic. Und die sind beide zum Glück sehr, sehr gut in Englisch. Und das geht größtenteils auch alles über E-Mail, zum Teil Skype oder auch WhatsApp. Also die sind da, würde ich sagen, auf dem gleichen technologischen Stand wie wir. Und die beiden Familien, die unsere Pullover stricken. Unser einer Strickkünstler, der Mr. Ruben, der hat auch ein Smartphone, also von dem bekommen wir auch manchmal Videos geschickt und Fotos und von daher ist da die Kommunikation echt leicht.
Kannst du vielleicht einmal erklären, wie so ein Entstehungsprozess von so einem Pullover aussieht? Also wie läuft es ab? Wie wird die Wolle verarbeitet und wie sieht es dann aus, bis der Pullover fertig ist sozusagen?
Also wie eben schon angesprochen, die Alpakas, die leben in Peru immer noch frei in den Anden. Also das ist jetzt nicht, natürlich sind das Nutztiere, also Nutztiere in der Art und Weise, dass die schon zu den Communities gehören. Nichtsdestotrotz leben die Communities mit den Alpakas in den Anden und einmal pro Jahr kommen dann die Alpaka-Landwirte mit ihren Tieren unten ins Tal. Dort werden die Tiere geschoren und dann gibt es 2 bis 3 Firmen in Peru, die Garnhersteller, die dann von den verschiedenen Communities die Wolle abkaufen. Und wir arbeiten da mit einem Unternehmen zusammen, die heißen Michelle und das ist, das würde ich sagen, das traditionsreichste Garnherstellungsfirma in Peru, die gibt es jetzt fast seit gut 90 Jahren. Also die sind halt total verknüpft in der Kultur mit den Communities. Die sortieren dann in der Tat noch per Hand die Alpaka-Wolle, weil es gibt auch ganz viele verschiedene Klassifizierungsgrade von Alpaka-Wolle. Es gibt zum Beispiel, wir arbeiten mit Baby-Alpaka, das sind die ganz feinen Haare. Es gibt normales Alpaka, dann sind die Haare ein bisschen dicker. Es gibt Royal-Alpaka, also es gibt da ganz viele verschiedene Klassifizierungen und sobald die Haare klassifiziert sind, werden die dann in so richtige Garne, das wird dann mittlerweile, glaube ich, schon mit der Maschine gemacht, zumindest bei diesem größeren Unternehmen und dann am Ende entstehen die Garne, die dann auch durch Michelle eben zertifiziert sind, also das ist uns auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass es nicht nur den Alpakas gut geht, sondern dass die Communities eben auch fair bezahlt werden. Und dann kommen Carlos und Claudia ins Spiel, die dann eben die Garne von Michelle, dem Hersteller, abkaufen und eben zu unseren Strickkünstlern Mr. Ruben und Miss Carmen, das ist die zweite Familie, eben die Garne zur Verfügung stellen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch noch das Design, das wird von mir entwickelt. Da habe ich mich am Anfang noch an den sehr traditionellen Mustern orientiert. Ich habe mir da, als ich das letzte Mal in Peru war, so ein großes Geschichtsbuch gekauft und habe das halt echt ja durchgestöbert und eben nach verschiedenen Symbolen und Mustern geguckt, die eine spannende Bedeutung haben und habe dann halt ja echt so mit PowerPoint und Keynote, um das halt mit Peru auch so einfach zu machen wie möglich, da die Muster zusammengestellt und erhalte da halt aber auch zum Glück viel Unterstützung von Carlos und Claudia, die mir eben halt auch Symbole und Muster zuspielen und dann halt eben auch sehr schnell sagen, was überhaupt machbar ist mit den traditionellen Strickmaschinen, weil all unsere Pullover werden ja per Hand gestrickt. Das sind 200 Nadeln auf dieser Strickmaschine und da kann man jetzt natürlich nicht jedes Muster und Symbol, was man jetzt so im Buch sieht, was mal so in der Geschichte gezeichnet oder gemalt wurde, eins zu eins so nachmachen.
Das sieht, also kann man sich diese Strickstühle, ich weiß nicht, wie das genau heißt, diese Strickmaschinen, kann man sich die so ein bisschen wie so ein Webstuhl vorstellen oder wie sehen die aus?
Ja, genau, die sind so ähnlich wie ein Webstuhl und die sind auch dadurch inspiriert, also früher natürlich im Inka-Reich wurde das halt echt mit so Webstühlen gemacht, also da hatten die ja das, sind jetzt so semi-maschinell, sagen unsere Partner in Peru immer, also das ist halt alles noch so, die Fäden werden per Hand gestrickt, aber natürlich ist es schon so eine Strickmaschine, so ein bisschen ähnlich wie eine Nähmaschine, aber der Ablauf von, ja, den Fäden legen, würde ich sagen, ich mache das hier gerade so mit der Hand vor, das ist blöd, dass sie mir nicht gegenüber sitzt. Ich sitze hier alleine in meinem Raum und bewege die Hände. Ist halt eben immer noch daran angelegt, wie das früher gemacht wird. Und das war halt eben auch total inspirierend für mich zu sehen, als ich letztes Jahr im September war, dass die beiden Familien kennenlernen durfte und auch Carlos und Claudia, dass beide Familien mir eben erzählt hat, dass das eben ein Handwerk ist, eine Handwerkskunst, die sie von ihren Eltern gelernt haben und die Eltern haben das von deren Eltern gelernt. Also das ist halt wirklich so total verwurzelt in der Kultur und in den Generationen. Und was ich halt eigentlich so am schönsten fand, ist, dass Mr. Ruben und Miss Carmen gesagt haben, dass es ihr größter Traum ist, das halt auch so an ihre Kinder weiterzugeben, weil es halt auch eben eine Handwerkskunst ist, die ihren Kindern Arbeit bietet. Und das ist ja in Peru, in Cusco leben die beiden Familien auch jetzt gar nicht so einfach.
Und du hast gerade gesagt, dass du die Designs selbst machst, richtig?
Genau.
Ist das eigentlich auch dein Background?
Nee, das ist gar nicht mein Background. Von daher bin ich auch mal jetzt in der Zukunft auf der Suche nach Leuten, die gut designen können und Bock dazu haben. Oder habe mir auch schon mal überlegt, ob das nicht auch so ein Community-Projekt sein kann, dass meine Kundinnen sich mit einbringen und Vorschläge für zukünftige Designs machen, weil ich komme total aus Marketing, also Werbeagentur, Kommunikation und habe halt immer so Mode als, würde ich sagen, Hobby gemacht und war früher auch so sehr stark meine Leidenschaft. Hatte mich dann aber damals dagegen entschieden, Mode wirklich zu studieren, weil ich dachte, irgendwie Marketing kann ich ein bisschen besser. Und von daher ist das echt gerade ein sehr, würde ich sagen, ja, basic Ablauf, dass ich mir da ja die Bücher durchgucke oder halt auch traditionelle Muster und Symbole recherchiere und die jetzt gerade dann so in Designs überführe.
Ja, ziemlich cool. Ich finde die Herangehensweise, sich quasi Geschichtsbücher zugrunde zu legen, auch super interessant und auch super sinnvoll einfach. Richtig cool.
Danke.
Und auch der Gedanke, dass du deine Community mit einbeziehen möchtest, auch in Designaspekten, ist auch ein super interessanter Gedanke. Den Gedanken hatten wir nämlich auch schon, dass wir auf unserer Plattform quasi so Crowdsourcing-Maßnahmen anbieten, wo die Brands ihre Leute mit in die Designprozesse zum Beispiel beziehen können. Mhm. Also ist schon mal schön zu hören, dass da auf jeden Fall irgendwie auch auf Brandseite ein Bedarf da ist.
Ja, total, weil ich glaube, dass wahrscheinlich das auch noch in Zukunft noch viel besser zu uns passt, weil dadurch, dass ja bei uns halt auch wirklich alles Handarbeit ist und natürlich auch der Herstellungsprozess auch echt immer ein bisschen dauert, also das ist halt auch immer noch ein riesen, jedes Mal ein Lernprozess für mich, dass natürlich wir, finde ich auch, vielleicht verstärkter als Deutsche immer sehr so auf Effizienz und auf Zeit. Und bei uns, wenn wir was entschieden haben, dann muss das auch schnell gemacht werden. So. Und in Peru, da ticken die Uhren halt echt immer ein bisschen anders. Und obwohl halt Carlos und Claudia auch zu jeder Zeit erreichbar sind, ist das halt, dauert das halt echt immer. Da muss ich, glaube ich, auch in Zukunft, auch für Arti, noch mal besser so ein bisschen so die Zeiten und die Produktionszeiten lernen. Ich meine, wir sind jetzt ja auch erst mit unserer ersten Kollektion am Markt, sind jetzt leider durch Corona für unsere zweite Kollektion für Frühling und Sommer leider total im Verzug, weil jetzt auch Peru sich gerade abgeriegelt hat und die Grenzen geschlossen sind und sogar auch die Postdienste, also die Lieferdienste wie DHL und FedEx auch nur noch lebensnotwendige Artikel auch innerhalb des Landes transportieren dürfen. Ach, das heißt, unsere Prototypen, die waren jetzt gerade fertig und die sollten jetzt zu uns nach Hamburg kommen. Die können jetzt aber leider gerade von Mr. Ruben nicht versendet werden. Von daher sind wir da jetzt leider auch gerade wieder im Verzug. Aber um auf eure ursprüngliche Frage zu kommen, ich glaube, wenn unsere Kundinnen sich halt eben auch ein Design aussuchen können und das dann halt auch auf individuellen Wünschen gefertigt wird, dann ist wahrscheinlich halt auch dieser Warteprozess und der Herstellungsprozess vielleicht halt auch dann noch ein bisschen leichter zu durchstehen, weil dann hat man sich das ja selber ausgedacht und dann freut man sich da drauf und dann ist man halt auch noch mehr in diesem ganzen Prozess integriert.
Ja. Ja, definitiv.
Das denke ich auch.
Nee, sag ruhig.
Sind denn die Produktionen noch offen eigentlich in Peru?
Ja, die Produktionen sind noch offen, weil beide Carmen und Ruben das in ihren Häusern machen. Die haben da neben ihren Wohnhäusern so eine kleine Produktionsstätte. Also ja, Produktionsstätte klingt halt immer so groß. Ich habe da noch leider kein besseres Wort für gefunden. In Englisch sagen die immer Workshop. Also das ist dann im Endeffekt der Raum mit ihren Strickmaschinen. Und von daher können sie das zum Glück weiter zu Hause machen. Aber gerade bei Mr. Ruben, der hat auch noch seine Nachbarn mit einbezogen und die können jetzt natürlich gerade nicht zu ihm nach Hause. Aber er und seine Frau Isabel, die können das gerade weitermachen. Aber ansonsten ist da gerade auch Quarantäne für alle angesagt und alle müssen in den Häusern bleiben.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Also ich meine, wir können es jetzt eh nicht hier irgendwie totschweigen. Corona ist natürlich eine Bedrohung, insbesondere für alle kleineren Brands. Und du sagtest ja auch, du bist erst seit einem Dreivierteljahr dabei. Merkst jetzt schon, dass du die Frühjahrskollektion nicht so launchen kannst, wie du es dir vorgestellt hast. Also was sind denn für dich so jetzt schon die Auswirkungen, wo du sagst, okay, das behindert mich jetzt schon in meinem Arbeitsalltag, abgesehen davon, dass der Kollektionsprozess jetzt nicht so weitergehen kann?
Ja, also es ist halt wirklich, man merkt, also ich finde, ich merke halt total, wie man an Globalisierung und halt einfach so die Vernetzung von Ländern einfach schon gewöhnt ist. Also mir war halt schon immer bewusst, dass natürlich Deutschland, Peru jetzt auch nicht wie, als wenn wir jetzt in Portugal produzieren würden oder sogar jetzt in Deutschland, in unserem Land. So, das war halt schon immer eine Distanz, die jetzt nicht so total normal ist, aber trotzdem auch nach Peru mittlerweile ein Paket zu verschicken, dauert nur 4 bis 5 Tage. Also da herrscht halt, finde ich, schon so eine totale Nähe. Und jetzt merkt man eigentlich erst wieder, wo unsere Grenzen geschlossen sind. Also auch total abgefahren, hätten wir uns, glaube ich, vorher auch nie vorstellen können. Eigentlich, dass es doch total auf der anderen Seite der Welt ist. So. Und zum Glück gibt es ja immer noch Internet und ja, unser Telefon, sodass wir weiter kommunizieren können. Aber wir sind halt, oder ich bin halt gerade total machtlos, weil wir haben da unsere fertigen Prototypen und jetzt auch nochmal eine Neubestellung. Wir hatten nochmal nachbestellt von den Pullovern, die wir jetzt halt gerade in unserer Kollektion haben. Und ja, die liegen da jetzt gerade in Peru bei Mr. Ruben und können halt nicht nach Deutschland kommen. Und ich würde halt sagen, das ist so das, was ich am meisten merke. Und natürlich auch, dass ja, jetzt ich mir halt Gedanken machen muss, ob sich jetzt Frühling und Sommer, also ich habe mir da Cardigans überlegt und nochmal dünnere Pullover, weil man natürlich auch mit der Garnstärke gerade bei Alpaka total viel variieren kann, ob sich das überhaupt noch lohnt, weil bis natürlich jetzt halt die Ware bei uns ist, bis die dann halt auch wirklich dann produziert sind, ja, da sind wir wahrscheinlich auch schon wieder im Juni und Juli und dadurch, dass ja, finde ich, Mode und ich natürlich auch im Bereich Mode jeden Tag irgendwie noch so mega viel dazulerne, weil ich komme da ja auch also beruflich nicht aus dem Bereich, da sind wir ja auch fast wieder bei Herbst und Winter und ich finde, wir sind ja auch als Verbraucher noch so eingestellt, dass wir halt auch echt in diesen Zyklen sind und in diesen Zyklen kaufen. Von daher ist jetzt halt auch die Frage, die ich mir stelle, okay, produziere ich da jetzt überhaupt noch was oder setze ich jetzt total aus? Aber die Herausforderung, die ich jetzt halt gerade sehe, ist, dass dadurch, dass wir bei Archie auch immer eine total kleine Kollektion produzieren möchten, um eben auch so nachhaltig wie möglich zu agieren, ist es, dass ich gerade 4 Pullover habe und die natürlich auch auf Instagram dementsprechend schon kommuniziert habe in ganz vielen verschiedenen Bildern. So, und ich glaube, oder die Angst, die ich habe, ist auch irgendwann jetzt an Relevanz zu verlieren, weil die Leute, ja, die kennen diese vier Modelle so, und jetzt in 2 oder 3 Monaten oder jetzt auch in den nächsten 2 Wochen immer noch Bilder von diesen 4 Pullovern zu sehen, hätte ich vielleicht persönlich auch keine Lust zu. Und das ist halt gerade die Frage, die ich mir stelle, wie kann ich das Problem am besten lösen?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, weil das Problem, was du ansprichst, dass Leute es gewohnt sind, so zyklisch und saisonal zu kaufen, ist tatsächlich, glaube ich, ein relativ wichtiger Punkt. Aber ich glaube, du hast da einen Vorteil gegenüber anderen Marken oder größeren Ketten, nämlich dass du ja ein sehr langlebiges Produkt hast und auch ein sehr anpassbares Produkt. Also dadurch, dass es eben ein Echthaar ist, passt sich das ja auch den Wettergegebenheiten an. Also ich sehe den Punkt, dass es mit einer dünneren Fadendichte natürlich luftiger und lockerer wird und dass man natürlich auch in den Designs da frühlingsmäßig was machen kann. Aber ich glaube, wenn du noch ein paar Basic-Teile dazu packst, funktionieren die im Frühling wie im Herbst so, denke ich, weil also so ein Cardigan zieht man halt auch im Herbst mal gut über eine Bluse oder so und im Sommer dann halt eher über einen Top. Also ich glaube, dein Vorteil ist da, dass die Sachen eben nicht irrelevant werden, dass du nicht so doll auf Trends und Saisons angewiesen bist wie andere, oder?
Ja, das stimmt. Danke, dass du das so gut zusammengefasst hast. Und vor allen Dingen, dass wir das jetzt hier in dem Podcast haben, weil dann kann ich mir das immer wieder anhören. Du hast da total, total recht. Also ich glaube, das ist ja auch der Riesenvorteil bei Alpaka-Wolle. Und dadurch, dass wir auch 100% Alpaka-Wolle benutzen, um eben so naturbelassen wie möglich auch unsere Produkte herzustellen, ist ja eben die eine Eigenschaft, dass Alpaka-Wolle total atmungsaktiv ist. Und der Wolle wird ja nachgesagt, dass wenn dir eben warm ist, dann kann die Wolle kühlen und wenn dir kalt ist, dann hält dich die Wolle warm. Also, und das habe ich in der Tat auch schon, als ich jetzt im Dezember, will ich jetzt gar nicht so sagen, in Marokko war, das klingt jetzt auch so weit, irgendwie so, ja, so total fernab von der Realität gerade. Da war halt so um die 20 Grad und da hatte ich die Pullis natürlich mit und da ist das halt wirklich so zur Erscheinung gekommen, dass die Pullis total atmungsaktiv sind. Also von daher, du hast total recht, dass durch die Naturwolle da eben ganz viele tolle Eigenschaften schon in dem Produkt verankert sind.
Ja, ich habe das in Chile in der Atacama-Wüste auch festgestellt. Das ist ja tagsüber auch super heiß und nachts wird es ziemlich kühl und irgendwie passt es immer. Also man hat nie richtig gefroren oder geschwitzt, wenn man einen Alpaka-Pulli anhatte.
Ja, ich finde, das ist halt, im Endeffekt ist es ja auch so leicht, wie ja so bei die Alpakas da in den Anden, das ist da ja genauso. Also ja, tagsüber ist es mega warm und abends ist es mega kalt und ja, also das Haar, die Wolle ist ja dafür da, um die Tiere dann warm zu halten oder zu kühlen und wenn du dann halt 100% von deren Wolle nimmst, dann ist es ja, finde ich, logisch, dass du dann auch die gleichen Eigenschaften auf deiner Haut fühlst oder fühlen solltest.
Genau. Ja. Du hast ja schon vorhin ein bisschen was von der Spiritualität deiner Produzenten erzählt. Mich würde mal interessieren, wie die so zu der Krise stehen, weil vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, wie die Welt wahrnehmen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich mir noch mal die Videos angeguckt habe, die du auf deiner Seite hast, ob die jetzt quasi das als logische Konsequenz sehen, dass die Erde sich jetzt quasi selbst heilt oder wie die das interpretieren.
Also für die Peruaner und für die Inkas gibt es ja das Konzept von Pachamama, also Mutter Erde. Und die beten an die Götter, die Apus, die aber auch wieder Pachamama repräsentieren. Und die sagen, und das fand ich halt so ultra inspirierend und es ist halt, finde ich, auch relevanter denn je, dass alles, was sie halt machen, machen sie für Pachamama und ihr oberstes Ziel ist, Pachamama glücklich zu halten. Und wenn die Ernte gut ist oder wenn die Alpakas gesund sind, dann ist es eben ein Zeichen, dass sie gut mit Mutter Erde umgehen. Und wenn eben schlechtes Wetter ist oder eine Missernte, dann ist es halt für sie ein Zeichen, dass Pachamama eben unglücklich ist. Und die halten dann auch Rituale ab, wo sie eben Teile von von ihrer Ernte, Teile, die für sie wertvoll sind, eben ja wirklich halt dann auch einbuddeln, damit es halt Teil von Pachamama ist und gleichzeitig an die Götter beten. Also da herrscht halt einfach eine unglaubliche Verbindung zur Natur, weil sie halt auch eben sagen, wir entspringen ja durch die Natur. Und da war es, als wir mit dem einen, ich hatte ja das Glück, die eine indigene Community, die halt eben, würde ich noch sagen, noch viel, viel mehr das auch von den Inkas so die gleiche Art und Weise haben zu leben, weil die haben auf mehr als 4000 Metern in den Anden gewohnt. Und da war auch ein Schamane in dem Dorf. Und der hat dann mit uns halt auch einmal so ein Ritual abgehalten. Und da hat er uns halt eben auch erzählt. Und das war halt auch eben total faszinierend zu sehen. Also der hat sich halt erstmal wirklich lange Zeit genommen und überlegt, ob wir überhaupt, mein Vater hatte mich begleitet bei dem Trip, ob mein Vater und ich überhaupt teilnehmen dürfen und ob wir das überhaupt filmen dürfen, weil das für ihn schon so war, okay, wenn ich das jetzt nur so demonstrativ darstelle, hoffentlich verzeiht Pachamama mir das. Also allein das war so total abgefahren für uns, weißt du, so, die so aus der Stadt kommen, dass man sich da überhaupt so Gedanken drüber macht, und hat er aber für sich selbst entschlossen, dass das okay ist, weil er ja auch wusste, dass wir im Endeffekt nur seine Geschichte weiter kommunizieren möchten und mehr Leute darauf aufmerksam machen möchten. Und um jetzt genau auf deine Frage zu kommen. Der hat gesagt, ja, dass Naturkatastrophen und Klimawandel, den Begriff, den kennen die gar nicht, das sind Dinge, die passieren in den Städten, weil die Leute in den Städten halt eben jegliche Verbindung zu Pachamama verloren haben. Und gerade Technologie, was ist ja auch total unbekannt für die, ist halt eben auch so ein Element, was so komplett den Disconnect zwischen Mensch und Natur darstellt. Und die haben gesagt, dass in ihrer Community, die Kinsakotscha-Community ist das, dass die bis jetzt zum Glück noch nie irgendwie so Naturkatastrophen oder längere Missernten hatten, weil sie eben das Gefühl haben, dass sie gut mit Mutter Erde umgehen so. Und ich meine, wenn man das jetzt halt, wahrscheinlich damit könnte man einen ganzen Podcast füllen mit diesem Thema, ja, jetzt auf unsere jetzige Krise zurückführt, dann ja, kann man halt, wie du das halt am Anfang gesagt hast, vielleicht halt auch sagen, ja, die Natur hört sich gerade das zurück, was ja, wir halt irgendwie alles für uns in Anspruch genommen haben und rächt sich jetzt in Art und Weise. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, da merkt man im Endeffekt, dass dann doch irgendwie auch die Natur und auch ja im Zeitalter des Klimawandels wir vielleicht mittlerweile alle mal umdenken sollten, weil das halt eben so nicht weitergehen kann.
Ja, haben die jetzt vor Ort noch vielleicht noch ein bisschen mehr Angst, in Anführungsstrichen, als wir? Weil nach dem, was du gerade so beschrieben hast, ist ja zumindest für die meisten Menschen der Stellenwert der Natur dann dort einfach wesentlich höher.
Ich denke schon. Also weil auch als wir bei der indigenen Community waren, die auch gesagt haben, dass sie langsam jetzt merken, dass auch das Wasser knapp wird bei ihnen und dass da wird halt auch viel Bergbau, also industriell betrieben, was halt auch immer mehr an ihre Community rankommt, also dass sie halt irgendwie die Natur auch nicht mehr so bestehen bleiben kann und sie halt sehen, dass um sie herum die Natur zerstört wird und sie halt eben Angst haben, dass ja das Rächen von Pachamama oder halt auch die Unzufriedenheit dementsprechend größer wird. Also ja, so diese Spirituelle, das haben die dort gespürt und haben halt auch gesagt, dass zum Beispiel, und jetzt auch zurück zu dem Puma, also zu dem einen Symbol von unserem Pullover, haben sie uns gesagt, dass früher es auch normal war, dass die Pumas, also die haben da ja auch mal frei gelebt in den Anden, die sagen, mittlerweile gibt es die Pumas nicht mehr und die kommen auch nicht mehr in ihre Dörfer. Und natürlich früher, wenn der Puma ins Dorf gekommen ist, dann hat er die Alpakas bedroht. Also es war jetzt nichts Positives, aber trotzdem war das für sie was Spirituelles und doch Positives, die Tiere zu sehen. Und die sagen, also solche Tiere, die gibt es gar nicht mehr und die sterben aus. Und was halt auch interessant war, ist, dass sie gesagt haben, dass jetzt halt auch viele Alpakas mittlerweile aus den Anden runtergeholt werden in die Städte aufgrund von touristischen Interessen und die Tiere anfangen krank zu werden, weil da die Abgase sind. Und das bekommen die natürlich auch mit, weil die sind ja mittlerweile auch nicht mehr total abgeschottet von den Gesellschaften in den Städten. Mittlerweile herrscht da ja auch ein Austausch. Und da ist jetzt auch, das Geld kommt natürlich auch immer dichter an ihre Community ran. Und bald werden die wahrscheinlich auch dann switchen und mit Geld handeln. Also das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, was sehr traurig ist, bis die halt auch anfangen, ihren Lebensstil ein bisschen mehr unserem anzupassen. Aber ja, also das ist irgendwie schade zu sehen, weil ich glaube, man kann ganz, ganz viel lernen von halt irgendwie den ursprünglichen Communities, weil früher haben wir ja alle mal so gelebt.
Ja, denke ich auch. Und es ist halt wirklich sehr schade, weil die Communities sind ja irgendwie auch einfach machtlos dagegen, ne?
Mhm. Ja, total.
Ja, und wie ist es jetzt gerade so bei dir persönlich? Machst du es eigentlich schon Vollzeit oder machst du nebenbei noch was und wie beeinträchtigt dich die Krise da gerade?
Also ich habe das Riesenglück, dass ich Archie gerade noch nebenbei mache. Naja, also ich würde es lieber 100% machen, aber sagen wir es mal so, das klingt so, als wenn ich das nur nebenbei machen will. Ich fange nochmal neu an. Ich habe das Glück, dass ich gerade noch einen anderen Job habe, der mir natürlich Archie finanziert, weil das ganze Projekt, das natürlich erstmal auf die Beine zu stellen, wisst ihr genauso. Also erstmal so ein Start-up hochzuziehen, erfordert ja leider sehr, sehr viel erste Anfangsinvestitionen und die konnte ich eben tätigen durch meinen jetzigen Job. Aber natürlich ist es mein Traum dadurch auch, dass ich halt die Idee jetzt schon so lange im Kopf habe, Archie so schnell wie möglich Vollzeit zu machen. Aus diesem Grund, finanziell trifft mich Corona deswegen zum Glück nur bedingt, weil ich halt eben noch den anderen Job habe, der mir gerade noch monatlichen Einkommen bringt und deswegen halt auch diese Zwangspause, die ich bei Archie habe, zum Glück halt gerade finanziell ausgleichen kann. Und ich glaube auch, was vielleicht auch das Glück ist, dass ich die Frühlings- und Sommersachen jetzt auch doch gerade noch nicht in Hamburg habe, weil ich jetzt halt auch merke, was ich so auf Instagram verfolge und halt auch in den Nachrichten und alles. Also man macht sich ja auch gerade wahrscheinlich auch eher über andere Sachen Gedanken, als jetzt neues Modeteil zu kaufen. Und von daher denke ich auch, weil ich versuche die Dinge dann auch immer positiv zu sehen, ist es vielleicht gut, dass ich da gerade nicht die zweite irgendwie schon große Bestellung gemacht habe und die Sachen jetzt hier habe und die eigentlich gerade auch gar nicht mit gutem Gewissen so wirklich verkaufen kann, weil ich glaube, jeder macht sich vielleicht auch gerade hoffentlich auch so ein bisschen grundsätzlich Gedanken, okay, was sind vielleicht die Sachen, die ich ändern kann oder möchte oder wie muss das eigentlich in Zukunft weitergehen. Und auch da finde ich auch gerade persönlich sollte eher der Fokus liegen, als dass ich jetzt versuche, so Produkte in den Markt zu drücken. Auch wenn es natürlich eine nachhaltige Alternative zu allen konventionellen Modesachen ist. Aber von daher glaube ich, hatte ich da im Endeffekt auch Riesenglück.
Ja, merkst du da jetzt gerade schon einen Rückgang der Nachfrage und des Interesses an, ich würde sagen, an Mode allgemein?
Also bei uns, bei Archie jetzt aber ich glaube, dass ich kann das nicht ganz unterscheiden, ob es jetzt ist, weil Leute einfach super Bock auf Frühling haben und Sommer, was mir auch so geht und sich jetzt natürlich einen Alpaka-Pullover zu kaufen, der jetzt ja auch leider nicht ganz günstig ist, wäre jetzt auch nicht die erste Sache auf meiner Liste. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das Corona ist oder halt einfach ja die Lust jetzt halt eher Sommersachen dann wenn zu kaufen. Was ich von jetzt so den anderen Freunden und Bekannten höre oder auch Freunden, die ihr eigenes Label haben, dass die Verkäufe schon drastisch zurückgegangen sind. Trotzdem finde ich es aber auch einfach gerade total inspirierend und positiv. Und ich finde, das macht einen halt auch stolz, dass da ja gerade so eine totale Solidarität herrscht und die Leute, die lokalen Labels und Läden unterstützen und dass sich da ja auch gerade so eine Eigendynamik entwickelt und jetzt halt auch mit der Idee, Gutscheine zu kaufen, um halt dann erstmal den lokalen Unternehmen ja erstmal so ein bisschen jetzt Geld im Voraus zu geben. Also ich glaube, dass sich da zum Glück auch gerade total viel Positives entwickelt, was hoffentlich auch ganz, ganz vielen Labels und Stores ja jetzt so auch das die Existenz sichert und das Überleben, weil das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn die Krise vorbei ist und wir alle wieder rausgehen und es dann irgendwie eine Anzahl von Läden gar nicht mehr gibt, weil sie halt sich halt nicht so am Leben halten konnten.
Glaubst du, dass die Krise auch eine Art Reset sein kann, sodass die Menschen das zum Anlass nehmen, um umzudenken, vielleicht auch in Bezug auf ihren Konsum?
Ich hoffe das. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich versuche immer so optimistisch wie möglich zu denken und ich finde, wenn man eben die eben angesprochene Dynamik, die ich erklärt habe, sieht, dann würde ich sagen, definitiv ja. Ich glaube aber, dass es auch so ein bisschen darauf ankommt, wie sehr einen jetzt auch persönlich die Krise betrifft. Weil ich glaube, das sehen wir jetzt auch bei Corona, wenn man das mal mit Klimawandel vergleicht, wir ja auch wahrscheinlich auch aus unserer menschlichen Natur her erst anfangen, Dinge zu ändern, wenn es uns persönlich richtig doll betrifft. So. Und ich glaube, wenn viele Leute und zum Glück in Deutschland, ich hoffe, dass wir es ja einigermaßen gut überstehen, wenn es jetzt eben nur die Sache sein wird, dass wir jetzt für 3 bis 4 Wochen zu Hause bleiben müssen, dann ist das wahrscheinlich eine Sache, die wir relativ schnell wieder vergessen werden. Ich glaube, natürlich wird man einige Wochen noch darüber reden und weißt du noch da, als wir nicht raus konnten. Und wahrscheinlich wird halt auch hoffentlich die erste Sache sein, dass wir in unser Lieblingsrestaurant gehen oder unseren Lieblingsmodeladen. Aber ich glaube wahrscheinlich, dass dadurch, dass wir ja auch so Routine-Menschen sind, dass wieder ja so ein bisschen so zurück zur Normalität dann geht. Wenn es natürlich eine Sache ist, die jetzt dann doch noch länger anhält und wahrscheinlich dann doch noch dramatischer ist, als sie jetzt ist, dann hoffe ich wirklich ja, dass sich danach noch mehr Dinge ändern und wir halt einfach noch bewusster Entscheidungen treffen und uns noch bewusster für die Sachen entscheiden, die uns nachhaltig glücklich machen und Spaß machen und halt einfach eine Wertigkeit für uns haben.
Ja. Ich glaube tatsächlich, die meisten Menschen sind nicht nur betroffen durchs Homeoffice machen und nicht mehr rausgehen, sondern ich glaube, fast jeder hat momentan jemanden in seinem Freundeskreis oder engerem Umfeld oder in der Familie, die wirklich finanzielle Probleme durch die Krise bekommen. Und ich glaube, dadurch ist es schon ziemlich nah an den Menschen dran. Aber was ich halt hoffe, ist, dass eben diese die positiven Klimaentwicklungen, die wir gerade sehen, irgendwie auch in die Köpfe der Menschen gelangen und da einfach ein bisschen mehr, also noch mehr Bewusstsein nach der Krise auch bestehen bleibt und wir nicht einfach so weitermachen, wie es vorher war.
Ja, total.
Ja, das denke ich mir halt auch. Also man merkt ja schon, die Leute sind jetzt irgendwie nicht mal 2 Wochen zu Hause und man merkt schon, wie krass sich allein in Venedig irgendwie die Kanäle gesäubert haben, dadurch, dass der Massentourismus nicht mehr da ist. Das sind schon so viele Effekte irgendwie jetzt durch die kurze Zeit, dass man sieht, also wenn sich alle ein bisschen einschränken, was das für einen großen Effekt haben kann und dass man so eine positive, so ein positives Ergebnis da irgendwie auch rauszieht und das auch mal auf andere Bereiche überträgt und sagt, wenn wir das so einfach so schnell schaffen konnten, dadurch, dass man nur so einen kleinen, also es ist ein relativ großer Einschnitt, klar, ins persönliche Leben, so dass man sich nicht mehr so frei bewegen kann wie vorher. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich drastisch. Und wenn man das immer überträgt auf, wenn ich jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, anstatt mit dem Auto, oder wenn ich nur noch einmal die Woche Fleisch esse, anstatt 5-mal, dann wäre das, glaube ich, so ein großes Learning irgendwie. Aber ich habe ein bisschen Angst, so wie du das auch gerade eben schon gesagt hast, dass das verpufft, weil die Leute halt, sobald es wieder erlaubt ist, sozusagen so, ach super, und jetzt alles wieder wie vorher.
Ja, und also ich finde, sehr richtiger Punkt, den ihr gesagt habt, dass das doch auch viele Leute betrifft. Ihr habt total recht mit Existenzbedrohung, finanziell. Und ich glaube, die Herausforderung ist halt auch gerade, und da habe ich halt auch noch kein, jetzt halt auch für Archie und für unsere Kommunikation auch noch nicht, würde ich sagen, so die perfekte Lösung, weil die Krise, die ist ja immer noch so präsent und viele betrifft es ja auch gesundheitlich und ja, viele, die jetzt ihren eigenen Laden haben oder wirklich da jetzt gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Da ist dann natürlich auch gerade so auf dieses Klimathema umzuswitchen und zu sagen, ja, aber es gibt ja auch Chancen und überleg mal, wenn wir Sachen anders machen, da ist ja, finde ich, auch so ein ganz schmaler Grat, wie man da halt dann irgendwie auch so einen Konsens findet und sagt, hey Leute, vielleicht sollten wir in Zukunft mal was verändern, weil es halt gerade einfach noch so aktuell ist und für viele Leute wahrscheinlich auch gerade da noch gar kein Fokus drauf gelegt werden kann, weil es wirklich darum geht, okay, wie bezahle ich nächsten Monat die Miete? Und das ist halt, glaube ich, auch das Schwierige, vielleicht auch für die Politik oder für die Medien, da jetzt ja gerade so den richtigen Grad an Kommunikation zu finden.
Ja, definitiv.
Also ich finde die Kommunikation generell auch schwierig, vor allem, weil einige versuchen ja so ein bisschen mit Humor daran zu gehen, was ich prinzipiell auch gar nicht so falsch finde. Aber andererseits geht es halt auch wirklich teilweise um Leben und Tod und um Gesundheit. Mhm. Und da ist es dann schon wieder total fehl am Platz. Andererseits können wir aber auch nicht nur mit negativem Journalismus und negativen Nachrichten und Medien die ganze Zeit umgehen, weil wir sonst irgendwie alle am Ende in einer Depression landen. Deswegen ist es echt, also ist natürlich überspitzt gesagt, aber es ist wirklich schwierig, da irgendwie den perfekten Grad zu finden. Und ich glaube, das, was gerade passiert, was du gerade angesprochen hast mit dem Solidaritätsaufschwung und darüber eben zu berichten und Beispiele zu zeigen und die Leute zu ermutigen und so, ich glaube, das ist eigentlich gerade so der optimalste Weg zu kommunizieren.
Stimmt.
Ja. Ich glaube, dass das auch eine Chance ist, so mit allen mal wieder ein bisschen näher zusammenzurücken, weil dadurch, dass wir irgendwie immer miteinander connected sind, hat man ja weniger das Gefühl, sich mit jedem treffen zu müssen, sag ich mal. Also da macht man halt hier mal einen Anruf bei Oma und da mal einen Anruf bei Mama, so nach dem Motto, und da hat dann so seinen Soll erfüllt, so nach dem Motto. Aber jetzt, wo man eben nicht mehr hinfahren kann, finde ich, merkt man erstmal, wie gerne man eigentlich auch hinfahren würde. Und merkt dadurch auch vielleicht, was wichtig ist. Und auch durch dieses ganze so den Leuten im Gesundheitssystem Dank aussprechen und am Fenster klatschen und so. Ich finde, das ist so eine neue Art von Zusammenhalt, die es durch diese ganze Digitalisierung irgendwie gar nicht mehr so gab. So, man hat sich irgendwie, man hat Freunden hier mal ein Like gegeben und hat dann das Gefühl, man ist weiterhin in Kontakt. Ich finde, das ändert sich gerade und man wertschätzt gerade wieder viel mehr so persönliche Interaktionen. Und ich finde, das ist auch eine Chance für alle, irgendwie mal wieder ein bisschen mehr beieinander zu sein und nicht so nebeneinander her zu koexistieren digital.
Total, total. Es macht einen stolz, oder? Also ich finde halt auch wieder so wie in Deutschland da doch jetzt irgendwie auch zusammenhalten, und wenn man das vielleicht auch mit anderen Ländern vergleicht, ich will da jetzt keine Beispiele nennen, aber dann finde ich merkt man, weil man ja auch ich auch oft im Alltag da manchmal denke, oh Mann, wir Deutsche, da sind aber manchmal nicht so nett zueinander und wieso sind wir schon wieder so grimmig? Und in solchen Situationen, in solchen Ausnahmesituationen sieht man dann doch, wie cool wir dann doch alle drauf sind und dass uns doch dann auch alle die wichtigen Dinge am Herzen liegen und wir dann doch, wenn es drauf ankommt, halt wirklich auch extrem zusammenhalten. Oder wahrscheinlich ist es immer so, aber es fällt halt einfach nicht so extrem auf und das, finde ich, macht einen echt stolz.
Ja, genau. Auch. Definitiv. Klappt es bei euch eigentlich in der Nachbarschaft mit dem Klatschen um 21 Uhr?
Ja, total. Also ich bin in Uhlenhorst und da ist das Klatschen ein bisschen verhaltener als bei meinen besten Freundinnen in einem Spüttel. Da werden wirklich so Töpfe und hier so Löffel benutzt. Also da geht das richtig ab. Oder mein Bruder, der wohnt in der Schanze. Also da sind immer richtige Konzerte. Uhlenhorst ist also ein bisschen angepasster, aber da wird auch immer noch geklatscht, also.
Ja, mega schön. Das ist doch eigentlich ein ganz... wolltest du noch was sagen, Jacqueline? Sorry.
Ich wollte sagen, also ich bin ja in der Neustadt und ich hätte, also am Anfang war das sehr verhalten. Ich dachte so, das wird hier eh nichts irgendwie. Und dann saß ich einen Abend zu Hause und habe um 7:45 irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendeinen Film geguckt. Dann vor allem habe ich von draußen so Leute klatschen gehört und ich dachte so, hä, ernsthaft jetzt? Jetzt klatschen hier wirklich Leute? Ich war richtig begeistert. Ich bin richtig so enthusiastisch ans Fenster gelaufen, hab das Fenster aufgerissen und erstmal mitgeklatscht. Und mein Vater hat mich so angeguckt, so nach dem Motto, was ist mit dir denn los? Ich lag vorher wie so ein Burrito in meiner Wolldecke eingerollt und bin dann so wie so eine Rakete ans Fenster geschossen. Und jetzt wird hier jeden Abend geklatscht und ich finde es total schön.
Ich finde es auch super.
Ja.
Ich hoffe, das hält sich noch ein bisschen.
Mhm. Ja. Ja, nur muss ich halt, den Krankenpflegern hilft es im Endeffekt halt auch nicht, wenn wir klatschen. Das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, aber es ist trotzdem so eine schöne Geste. Ja. Nur muss halt jetzt die Politik noch ein bisschen nachziehen, natürlich.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht nur eine Geste mittlerweile mehr für die Krankenpfleger und Krankenschwestern und Ärzte und so ist, sondern auch einfach allen Leuten, die halt wirklich isoliert leben. Also es gibt ja Leute, die müssen noch arbeiten, weil sie irgendwie für den Betrieb unabdingbar sind. Und es gibt welche, die arbeiten nur von zu Hause, aber haben 100 Skype-Calls mit ihren Kollegen und fühlen sich dadurch nicht so alleine. Aber ich glaube, es gibt wirklich Leute, die halt wirklich alleine sind, die alleine leben, die keinen Job machen, wofür die viel mit anderen in Interaktion sein müssen. Oder alte Leute, die am besten ja auch gar nicht mehr selber einkaufen gehen. Entschuldigung. Und ich glaube, für die ist es einfach auch so ein bisschen eine Form von sozialer Kontakt, so noch das Gefühl zu haben, Teil von irgendwas zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur für die wichtig, sondern irgendwie für viele andere vielleicht auch.
Ja, total. Wollen wir noch, haben wir noch was, worüber wir noch sprechen möchten?
Ja, vielleicht könnt ihr mir ja nochmal erzählen, wie betrifft euch das denn jetzt alles gerade? Weil, ich meine, ihr seid ja auch gerade mittendrin, irgendwie auch gerade voll im Aufbau eurer Plattform und ist jetzt natürlich irgendwie auch ein blödes Timing für euch, oder?
Ja, also uns, wir machen ja noch keine Umsätze quasi, deswegen sind wir da nicht betroffen. Aber wie es uns betrifft, ist halt, dass wir unseren Gründungszeitpunkt gerade ein bisschen in Frage stellen. Wir wollten ja eigentlich nächsten Monat gründen. Mhm. Und sind jetzt halt so, macht es gerade Sinn? Werden wir dieses Jahr in dieser Krise überhaupt noch jemanden finden, der Geld in die Hand nimmt und investiert? Mhm. Die Brand-Akquise ist auch ein bisschen schwieriger geworden, im Sinne von, die Leute müssen sich gerade umstrukturieren, umorganisieren, haben teilweise Kinder zu Hause, haben weniger Zeit. Und da fallen wir dann natürlich erstmal so ins mache ich später. Mhm.
Ja, und es haben sich auch ein paar unserer relativ wichtigen Veranstaltungen zerschlagen.
Ja, genau.
Wir hätten einen Pitch gehabt für eine Förderung vor 2 Wochen, der relativ wichtig für uns war. Der ist jetzt leider auf unbestimmte Zeit verschoben, weil der über eine Bank organisiert ist. Und die haben sozusagen so Homeoffice-Regelungen bisher gar nicht gehabt, müssen sich jetzt völlig neu ordnen. Alle möglichen Programme müssen installiert werden, weil das eine große Bank ist, geht es dann natürlich auch über eine Technikabteilung, die alles mit VPN sichern muss und so weiter. Und das dauert einfach alles und dadurch verschieben sich andere Sachen bei uns auch nach hinten, was ein bisschen nervig ist, was wir eigentlich vielleicht schon hätten angehen können. Aber das ist jetzt gerade nicht das Wichtigste der Welt. Es gibt jetzt halt gerade andere Sachen, die wichtiger sind und da warten wir in dem Sinne natürlich gerne, aber klar, trotzdem verschiebt sich bei uns ein bisschen was, was ärgerlich für unser Timing ist, aber nichts, womit man nicht leben kann, sag ich mal.
Ja, und wir fragen uns halt gerade, wie wir den Brands gerade in der jetzigen Situation noch ein bisschen mehr helfen können und was wir da noch machen können und ob wir, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch die diese Video-Aktion geplant, wo die Brands halt wirklich mal sagen können, so das und das sind unsere Probleme und so könntet ihr uns helfen und in der Hoffnung halt, dass es auch ein bisschen geteilt wird, dass mehrere Leute sehen und da nochmal ein bisschen mehr Awareness generiert wird. Mhm.
Ja, da kriegt ihr auf jeden Fall auch noch mein Video. Ist immer noch. Aber ich muss mich immer noch so ein bisschen daran gewöhnen, mich vor der Kamera zu zeigen, um mich zu filmen und zu fotografieren, weil das ist so immer, ja, privat mag ich das nicht so gern, aber Zeitalter von Instagram, glaube ich, muss der kleine Influencer da mal mehr in mir rauskommen. Das ist auch noch auf meiner Liste, weil das ist echt eine coole Idee.
Aber ja, das verstehen wir total, weil uns fällt es nämlich auch immer noch schwer. Also das ist nicht mal eben so gemacht.
Nee, leider nicht.
Wir haben auch von einigen anderen Brands die Rückmeldung bekommen, dass sie es cool finden. Also um das nochmal kurz zu erklären, weil die Podcast-Folge ja schon heute Abend online gehen soll, es wird in den nächsten Tagen ein Videoformat von uns online gestellt werden, wo die unterschiedlichen Brands ihre Situation ein bisschen darlegen können. Und da haben wir auch eben mit vielen unserer Brands geschrieben und da haben wir auch häufig die Rückmeldung gekriegt, dass viele Bock haben teilzunehmen, aber sich noch überwinden müssen, sich selber vor die Kamera zu stellen oder dass sie noch überlegen müssen, wen sie dazu verdonnern können.
Oh Mann, herrlich.
Obwohl, als du letztens eine Story gemacht hast, wo du selber erzählt hast, fand ich sehr sympathisch. Also du kannst dich das ruhig trauen.
Danke, ja, aber ich sag dir nicht, wie lange das gedauert hat, bis ich das aufgenommen habe. Da ist mir dann nämlich noch aufgefallen, dass mein Handy anscheinend mittlerweile so alt und kaputt ist, dass also immer die Aufnahmen, also die Lautstärke war halt immer verändert. So. Und dann dachte ich am Ende echt so nach 2-3 Stunden, ist mir jetzt auch egal. Also ich glaube, man versteht, was ich sagen will. So, und dachte dann halt so, okay, so halb professionell professionell. Ich glaube, die Message kommt rüber so. Aber ja, von daher war das irgendwie, glaube ich, für mein Influencer-Leben bräuchte ich dann nochmal ein neues Handy. Aber
er ist doch super authentisch. Ja, ich fand's auch gut. Und es stirbt ja auch keiner davon, einmal an dem Regler zu drehen und einmal lauter und leiser zu machen.
Ja, das stimmt.
Okay. Vivica, vielen Dank, dass du mit im Podcast warst. Es war richtig spannend, was du erzählt hast. Ich hatte teilweise wirklich Gänsehaut und habe auch schon wieder meinen Fernweh gespürt, als du von den Ritualen und so weiter erzählt hast. Und es war wirklich richtig spannend. Und ja, wir wünschen dir weiterhin alles Gute.
Danke
euch. Und viel Erfolg mit deiner Brand.
Genau.
Und ja.
Danke, gemeinsam schaffen wir das, nicht?
Genau. Für die Zuhörer nochmal, ihr findet Archie natürlich auf Avow, auch auf Instagram haben wir schon Postings zu Archie gemacht. Genau, und ansonsten ist es archie.com, oder?
Genau.
archiy.com, ne?
Korrekt.
Genau. Dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, Alpaka-Pullis sind nicht saisonabhängig.
Wenn es ein Learning aus diesem Podcast gibt, dann das.
Genau. Ja, und dann wünschen wir dir noch viel Erfolg, viel Kraft und viel Spaß im Homeoffice noch. Bist du eigentlich alleine im Homeoffice oder?
Nee, ich bin mit meinem Freund, aber wir arbeiten ja immer aus dem Homeoffice. Von daher ist der Tag an sich ziemlich gleich. Aber nee, zum Glück sind wir zu zweit.
Ja, immerhin.
Ja.
Gut, dann vielen Dank und...
Und ihr bleibt alle gesund.
Genau,
ich wollte noch sagen, ihr bleibt alle gesund, helft euch schön gegenseitig und wir machen so weiter.
Genau.
So machen wir es.
Joho,
ich danke euch. Ciao.
Ciao, bis dann.